Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
Tobias, hi.
Andreas, wir haben heute Abend einen Gast und ich freue mich sehr, dass er heute Abend hier ist und ich begrüße ganz herzlich guten Abend Tom Assmann.
Schönen guten Abend.
Tom, wir freuen uns, dass du hier bist. Wir haben gerade im Vorgespräch ein bisschen über dein Thema gequatscht. Das verrate ich jetzt gerade noch nicht. Das kommt erst in 30 Sekunden. Wenn man auf dein LinkedIn-Profil drauf geht, sieht man, dass du relativ lange an der Otto von Guericke University in Magdeburg gearbeitet hast. Und da steht dann bei dir drin: I'm passionate about research on urban logistics, sustainable logistics, urban planning und autonomous vehicles. Und in deiner Info steht bei LinkedIn dann drin: Meine Leidenschaft ist die Gestaltung nachhaltiger, lebenswerter Städte. Als Mitbegründer von Aurasys treibe ich die Revolution im urbanen Güterverkehr durch die Entwicklung automatisierter Lastenräder voran. Und so kommen wir so ein Stück weit zu dem Titel der heutigen Folge, der da heißt Lastenrad und Logistik. Und scheinbar hast du irgendwas damit zu tun. Von daher würde ich dich ganz herzlich bitten, dich und deinen Lebenslauf einmal unserem Zuhörer vorzustellen.
Ja, sehr gern. Also, mein Name ist Tom und ich habe damals in Magdeburg Logistik studiert, Wirtschaftsingenieur Logistik. Und das Schöne an so einem Wirtschaftsingenieur Logistiker ist, man kann irgendwie alles, aber irgendwie auch nichts so richtig in der Tiefe. Und stellt sich dann die Frage, wenn man Logistik studiert, wie kriegt man eigentlich diesen ganzen Logistikbereich nachhaltig gestaltet? Das war so 2015, als ich meinen Master gemacht habe und dann ploppte dann so in den Tiefen des Internets, damals als Twitter noch cool war, die Lastenfahrräder auf. Und habe festgestellt, okay, das scheint hier so das neue Ding zu sein und habe angefangen, meine Abschlussarbeit dazu zu schreiben und mir noch als Student auch schon mein erstes Forschungsprojekt zu beantragen zum Thema Lastenfahrräder. Und seit 2016 bin ich dann an der Universität Magdeburg und am Anfang auch noch am Fraunhofer-Institut gewesen und habe tatsächlich mehrere Forschungsprojekte rund um das Thema Lastenfahrräder und Lastenradplanung. Wir hatten damals den ersten Leitfaden noch rausgegeben, wie man diese Micro-Hubs planen kann in 2019 und dann später auch zum Thema automatisierte Lastenfahrräder. Wie kriegt man Lastenfahrräder automatisiert für Bike-Sharing-Anwendungen, für Logistik-Anwendungen? Diese Projekte habe ich geleitet an der Universität mit zwischenzeitlich zwei Forschungsteams und bin auch, weil ich tatsächlich einfach seit 2016 irgendwie mit diesen, also 2015 sogar mit diesen Lastenfahrrädern zu tun habe, auch in der Lastenrad-Community quasi mit groß geworden, wie sie groß geworden ist. Hatte deswegen auch die Freude, dass wir als Institut an der Universität damals auch Mitgründungsmitglied vom Radlogistikverband waren. Und ich die letzten 4 Jahre die Freude hatte, sich dem Radlogistikverband auch vorzusitzen. Das Ehrenamt, das man gerne nebenbei macht und wo man tatsächlich einfach gestalten konnte, dass wir jetzt einfach eine breitere Wahrnehmung des Themas Lastenrad und Radlogistik als sinnvolle Alternative für urbane Logistik, für urbanes Gewerbe haben.
Also wenn man sich in Deutschland mit Lastenrad beschäftigt, dann kommt man früher oder später wahrscheinlich irgendwo mit dir in Berührung. Würde ich mal tippen, ne? Ob man dich auf dem Vortrag hört oder wie du sagst, über Verbandsarbeit. Also bist schon ausgewiesener Experte. Wenn wir jetzt den Suchbegriff Lastenrad bei Google Trends, habe ich ihn mal eingegeben, angucken, wie hat er sich so entwickelt über die Zeit. Dann gab es so im März 22 einen enormen Anstieg und dann ist es so ein bisschen abgesackt. Ist das für dich ein Zeichen, dass das Thema Lastenrad in der Normalität angekommen ist oder wie ordnest du das ein?
Also das Thema Lastenfahrrad ist zum Glück in der Normalität angekommen. Die Hype-Phase, wo alle über das Lastenfahrrad gesprochen haben und man die Dinger kaum auf der Straße gesehen hat, ist vorbei, sondern man sieht sie halt einfach auf der Straße und denkt sich auch nichts mehr groß weiter dabei. Zumindest ich nicht. Und genau da sollte man ja hin. Also wir gehen ja auch nicht auf die Straße und denken uns, oh, da habe ich mal wieder eine Lieferwagen gesehen, sondern das gehört ja ganz normal zum Straßenbild dazu. Und genau auch da sollen Lastenfahrräder für die private Nutzung und halt auch für die gewerbliche Nutzung, also Logistik auch sein. Weil auch als Radlogistikverband war und ist der strategische Ansatz, ey, die Dinger müssen halt einfach ein Standardfahrzeug werden. Wenn ich in der Stadt Dinge durch die Gegenfahrer, die klein und handlich sind und die schnell durch die Stadt müssen, dann kaufe ich halt ein Lastenfahrrad als Gewerbetreibender und nicht irgendwas Größeres, was teurer ist.
Okay, um da an der Stelle vielleicht ein Stück weit tiefer einzusteigen, was versteht man denn als Profi, als Logistiker unter einem Lastenrad? Also was ist das? Was macht es aus? Ist das einfach nur ein Gepäckträger? Vermutlich gehört da noch ein bisschen mehr dazu.
Der Gepäckträger ist aber tatsächlich ein sehr guter Ansatzpunkt, das Lastenfahrrad abzugrenzen von dem normalen Fahrrad. Ich meine, ich glaube, wir alle kennen unsere normalen Fahrräder mit und ohne E-Antrieb, wo hinten der Gepäckträger drauf ist. Und man früher in seiner Jugend vielleicht auch mal die Freundin, die Liebe oder einfach nur irgendjemanden mit in den Club oder von der Kneipe mit nach Hause mitgenommen hat. Sollte man tatsächlich nicht machen, wenn man sich mal anschaut, wie viel die Gepäckträger eigentlich nur belastet werden dürfen. Das sind so, ich glaube, 27 Kilogramm. Die meisten Menschen, die man da mal draufgesetzt hat, waren alle deutlich schwerer als das. Aber genau diese 27 Kilogramm kann man zum Beispiel als Abgrenzungspunkt nehmen, zu sagen, okay, wir haben ja die normalen Fahrräder. Und alles, was dann dafür konstruiert ist, dass man mehr damit transportieren kann als ein normal Gepäckstück im der Personenbeförderung. Also, das ist dann ein Lastenfahrrad. So ein Ansatz, die untere Grenze zu ziehen. Ein anderer, der in der Wissenschaft vertreten ist, sind alles, was größer ist als 50 Kilogramm Nutzlast und teilweise auch 75 Kilogramm Nutzlast. Aber einfach gesprochen kann man immer sagen, alle Lastenfahr oder alle Fahrräder, die eine gesonderte Vorrichtung haben, dass man größere und schwerere Lasten transportieren kann, als jetzt einfach nur ein Gepäckträger, sind Lastenfahrräder. Und dahinter wird dann das Lastenfahrrad ein unglaublich vielfältiges Fahrzeug. Also das Spannende ist, dass das Lastenfahrrad über die letzten 10 Jahre, dass es das jetzt wieder so gibt und dass es eine Renaissance erlebt, das ist ja eigentlich schon ein alter Schuh, gab es in den 20er Jahren auch schon, ist, dass es wirklich Innovationen hervorgebracht hat. Und wir haben diese einspurigen Lastenfahrräder, die man auch gerne so vom Familientransport kennt, wo man vorne so seine Kinder reinsetzt und da hinten drauf, das sind eben auch Lastenfahrräder, die in einer ähnlichen Konfiguration häufig auch genutzt werden für den gewerblichen Sektor. Ein Spurweise, heißt, wir haben vorne und hinten Rad und kann bis, also normseitig können da im gewerblichen Bereich bis zu 300 Kilogramm zulässiges Gesamtgewicht realisiert werden, was sich ungefähr Daumenregel auf ca. 150 Kilogramm Nutzlast reduziert. Das ist schon so ein Bereich, da muss man aber natürlich auch wissen, wie man so ein Fahrrad fährt. Und dann gibt es die mehrspurigen Lasten. Fahrräder, die haben also drei oder vier Räder. Die sehen teilweise ein bisschen aus wie so ein geschrumpfter Van. Und mit diesen Fahrzeugen sind dann Nutzlasten von bis zu 300 Kilogramm bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 650 Kilogramm, teilweise auch ein bisschen mehr Nutzlasten möglich. Und im Volumenbereich gehen diese Fahrzeuge bis zu 2, 3 Kubikmeter Volumen mittlerweile. Also merkt man, da kann man wirklich was reinpacken. Da kann man hinten eine Palette reinstellen. Gibt auch schon Ansätze, wo man sogar zwei Paletten reinbekommt. Und dann gibt es ähnlich wie in der Logistik eben nicht nur das Zugfahrzeug, sondern auch Anhänger. Und auch bei den Anhängern ist die Vielfalt sehr groß, von wirklich einfachen Anhänger, die ich mir hinten dran hänge, wo zwei Bierkisten draufpacken, ohne E-Antrieb. Und Kinderanhänger können wir auch alle bis zu Anhängern, wo auch eine Europalette hinten drauf passt, wo man auch mit 200 Kilogramm draufladen kann. Und jetzt ganz neue Innovationen, die gehen tatsächlich bis zu 3 Paletten, die hinten auf den Anhänger drauf passen. Also das sieht dann schon fast eher so aus wie so ein Sattelzug nur in der Cargo-Bike-Größe.
Okay, dann gibt es eine Abgrenzung, was den Antrieb angeht. Also du hast es schon ein bisschen angedeutet, es gibt mit und ohne Elektro. Ab wann ist es denn kein Lastenrad mehr?
Also die Lastenfahrräder fallen alle unter die Fahrradregelungen. Also das sind Fahrräder mit einem Elektromotor mit 250 Watt Nenndauerleistung. Es gibt die Möglichkeit, dort natürlich auch Motoren einzubauen, die höhere Leistungen haben als eine Dauerleistung, aber dann ist es eben kein Fahrrad mehr, sondern ein leichtes Nutzfahrzeug. Das ergibt eigentlich auch nur Sinn, Wenn man dann diese Fahrzeuge halt auch gleich als Speed Pedelec ausführen würde, also bis sie auf 45 km/h fahren können, brauchen wir aber eigentlich in der Stadt gar nicht. Und so bleiben wir eben die Lastenfahrräder als Lastenfahrrad bis 25 km/h und eben den 250 Watt den Dauerleistungsantrieb.
Wenn ich damit drei Paletten bewege, dann brauche ich keinen Führerschein.
Genau, das ist einer der Vorteile und das ist tatsächlich, wenn man in die Logistik reinschaut. Jetzt gerade ist der Paketmarkt ja ein bisschen volatil wieder, aber immer dann, wenn der Paketmarkt zum Beispiel sehr schnell wächst, ist das nicht nur dort, aber insbesondere dort zum Beispiel ein hervorragendes Instrument, um schnell Arbeitskräfte in die Zustellung zu bringen, weil man braucht halt keinen Führerschein. Und insbesondere im migrantischen Bereich ist das schon ein Argument, wie man Leute wirklich schnell in den Arbeitsmarkt rein bekommt und so viel nicht biodeutsch oder so viel Biodeutsche, die Paketzustellung machen wollen, gibt es sowieso nicht mehr.
Okay. Jetzt gehen wir schon ein bisschen in die Richtung Use Cases. Nenn uns mal so deine Top 3 oder 5 Use Cases, wo du sagst, muss eigentlich jeder dran denken. Ich meine, du hast vorhin schon einen angedeutet, ne? In den 1920ern war das Fahrrad ein fester Bestandteil. Wenn man sich dort Fotos anguckt aus der Zeit, sieht man definitiv mehr Fahrräder als Autos. Aber wo ist es denn, wo hat es denn heute seine Anwendung gefunden?
Also es gibt so ein paar Nischen, da hatte sich das Lastenfahrrad auch die 70er und 80er Jahre überlebt, wo das Fahrrad eigentlich großteils aus dem Verkehr herausgedrängt wurde, also auch das normale Fahrrad. Das ist natürlich so Kurierdienstleistungen, obwohl da teilweise halt auch mit einem ganz klassischen Fixie-Fahrrad gefahren wird. Das ist halt einfach tatsächlich die klassische Postzustellung. Das Postfahrrad kennen wir alle, wir vergessen das manchmal, aber das ist definitorisch tatsächlich ein Lastenrad. Und wo man auch häufig Lastenfahrräder sieht, sind so Werksverkehre. Also auf großen Werksgeländen stehen erstaunlicherweise auch, oder Messinggeländen gibt es auch immer wieder sehr viele Lastenfahrräder und teilweise auch sehr alte Modelle, die man dort sieht. Und in diesem Kurve. Dann gibt es jetzt sozusagen so neue Ansätze. Das eine sind also die Essenslieferdienste. Sowohl also fertiges Essen wie Deliveroo, aber eben auch noch nicht fertiges, wie zum Beispiel Flink. Die nutzten eben Fahrräder und je nach Größe dieser Fahrräder und je nach Abgrenzung nach unten, wo man die Linie zieht, sind das eben auch Lastenfahrräder und davon sieht man mittlerweile richtig viel. Und da kann man froh sein, dass die mit den Fahrzeugen fahren und nicht mit großen Fahrzeugen. Und mit jetzt der Renaissance wirklich von Lastenfahrrädern für die Logistik, also abseits von Post und Kurier, sehen wir eben insbesondere Lastenfahrräder der Paketzustellung in Innenstädten. Wir sehen es aber auch tatsächlich für die Breite der urbanen Logistik. Das sind Stückguttransporte, insbesondere das sind Baustellen, Belieferungen, jetzt nicht von Zement, aber von kleinen, eiligen Lieferungen, wenn mal wenige Baumaterialien vergessen wurden oder wenn man schnell Werkzeug gebraucht wird von Biokisten, was man eben auch zunehmend sieht, ist so Last Mile Delivery vom Einzelhandel. So einige Ketten bieten das jetzt an, dass man eben bestellen kann und das wird dann mit dem Lastenfahrrad ausgeliefert. Dort sehen wir immer mehr, man sieht es auch immer mehr im Bereich Entsorgungslogistik, Stadtreinigung, Sperrmüllsammlung. Dort kommen Lastenfahrräder immer mehr zum Tragen und tatsächlich auch in diesem jetzt nicht direkt logistischen Bereich Handwerk und Dienstleistung. So breit wie dieser Sektor ist, so breit sind da tatsächlich auch die Einsatzfälle von Unternehmen, die Aufzüge warten, die Lastenfahrräder einsetzen, weil damit schneller durch die Stadt kommen, über Schornsteinfeger, über Solaranlagenmonteure, gibt es da eigentlich fast alles, was in irgendeiner Form Lastenfahrrad einsetzt. Und das ist nur ein Einsatz. Und das ist auch, wenn man sich den Verkehr in der Stadt anschaut. Eigentlich der überwiegende Teil des Wirtschaftsverkehrs sind diese Handwerksverkehre und diese Dienstleistungsverkehre. Und dort liegt noch ein riesengroßes Potenzial, Verkehr in der Stadt nachhaltig, sicher und attraktiv zu gestalten.
Jetzt bist du darauf eingegangen, wo also die Use Cases für das Lastenfahrrad, wenn man von außen so ein Stück weit drauf schaut, ist das Fahrrad ja schon so ein bisschen ja, ideologisch vorgeprägt. Man assoziiert damit ja etwas, ne? Das Fahrrad steht jetzt nicht zwingend für Innovation, steht nicht für Komfort und sonstige Themen. Nichtsdestotrotz gibt es diese Use Cases, die du gerade aufgezählt hast. Wie siehst du diesen Wandel oder das, was da halt eben dann vielleicht noch notwendig ist in der gesamtheitlichen Betrachtung?
Also ich finde deine Einleitung tatsächlich sehr spannend, das Fahrrad mit wenig Komfort und wenig Innovation zu assoziieren. Weil das ist tatsächlich einer der Punkte, den ich aktuell auch in der Fahrradbranche in der Breite erlebe, dass die Fahrradbranche sehr konservativ und sehr innovationsavers ist, abseits von dem E-Antrieb, den man jetzt in die Fahrräder eingebaut hat. Und das, was insgesamt in dieser Branche notwendig ist, ist wirklich das Produkt von der Zukunft her zu denken und zu überlegen, wie sieht ein Fahrrad oder wie sehen verschiedene Fahrräder für verschiedene Nutzungstypen aus, damit man in 10 Jahren geile Produkte anbietet, damit das wirklich in der Breite genutzt wird. Da ist wirklich noch ein ordentliches Stück Arbeit vor der Branche und auch vor der Radlogistik, was da vor uns liegt, um auf diesen Punkt ideologisch vorgeprägt zu kommen. Ich glaube, das Fahrrad hat auch eine ideologische Vorprägung, die eher daher kommt, dass das Fahrrad, wir hatten es vorhin schon kurz angerissen, so in den 60er, 70er, 80ern ist das Fahrrad aus dem Straßenverkehr stark verschwunden, dass es eben als etwas Rückständiges wahrgenommen wurde. Da muss man eben wieder andocken. Aber in der letzten Zeit war es weniger das Fahrrad, weil das Fahrrad ist in der Breite angekommen. Wenn man damit auf die Straßen schaut, es haben fast alle ein Fahrrad. Wenn man in die Statistiken reinschaut, eigentlich jeder deutsche Haushalt hat mindestens ein Fahrrad. Und auch viele Personen, egal ob das die jetzt wählen, die haben irgendwo in ihrem Keller oder in ihrer Garage ein Pedelec stehen, weil sie damit gerne ihre Wochenendausflüge machen und ihre Freizeit fahren. Das Fahrrad ist da, das Fahrrad ist nicht mehr wegzubekommen. Aber das Lastenfahrrad ist tatsächlich ideologisch aufgeladen. Das Lastenfahrrad war die letzten Jahre und ist es leider immer noch ein Kulturkampfobjekt. Und das liegt mit daran, dass in der Zeit, wo die Verkehrswende populär geworden ist, wo man wirklich darüber gesprochen hat, wie gestaltet man Verkehr in einer Stadt um, wie macht man den nachhaltig sicher, da ist das Lastenrad auch mit neu in das Debattenfeld gekommen. Das ist halt so eine Parallelität. Und deswegen hat das Lastenfahrrad diese Assoziation von, das ist diese Verkehr, das Symbol der Verkehrswende für viele. Und wenn man diese Verkehrswende, weniger Autoverkehr in der Stadt nicht will, dann ist das Fahrrad und das Symbol dafür. Deswegen ist es leider auch geladen, was dem Fahrrad oder dem Lastenrad nicht gut tut. Weil das Lastenfahrrad ist an vielen Stellen in der Stadt halt einfach das praktisch bessere Transportmittel. Es ist günstiger, es ist schneller, es können mehr Leute nutzen, also auch Azubis. Und deswegen lohnt es sich da halt einfach die ideologischen Scheuklappen auch auf allen Seiten einfach runterzufahren und faktisch und sachlich drauf zu schauen.
Aber was, also was, danke für die Erklärung, ne? Ich würde es auch so sehen. Am Anfang ist es bei uns in der Vorbereitung so gegangen, Lastenrad verbindest du fast mit dem Wahlplakat der Grünen Partei. Ne? Das ist jetzt gut oder schlecht, das kann man ja so finden, wie man mag. Aber wenn man es jetzt wenn ich jetzt deine Erklärung bisher so ein bisschen zusammenfasse auf zwei Worte, dann ist Lastenrad und Stadt sehr eng miteinander verbunden. Ne? Also das heißt, dieser Kulturkampf wurde ja auch oft über den Verkehr allgemein geführt und das sagt halt der Profi-Logistiker, sorry, aber die 12,8 Tonnen, da fahre ich oft mit dem Fahrrad, das klappt wahrscheinlich nicht, ja. Und aber was man jetzt in deiner Argumentation immer gehört hat, wir reden ja wirklich über den urbanen Raum, wir reden über den Raum, wo Parkplätze knapp sind, wo du Schwierigkeiten hast, durchzukommen, weil es eng ist. Verbindest du das 1:1 so oder siehst du auch noch oder ist es zu eng geschnitten?
Also es gibt ganz einzelne Anwendungsfälle auch für Lastenfahrräder und Radlogistik im ländlichen Raum. Und es gibt relativ viele Einsatzfälle auch noch In den Räumen, die einige schon als ländlichen Raum bezeichnen, aber die halt eigentlich die ganzen großen Vororte sind. Auch da gibt es einzelne sinnvolle Anwendungen. Da sieht man ja teilweise die Post mit dem Postfahrrad. Aber grundsätzlich ist es ein Transportmittel für kleinere Sendungen, die in der Stadt bewegt werden. Und das ist halt auch glasklar. Also es ergibt keinen Sinn, den Schüttgutverkehr irgendwie auf Lastenfahrräder zu lagern. Das ist ja Quatsch. Das will ja auch niemand. Es will ja auch niemand, dass man irgendwie jetzt von Hamburg nach Bremen Dinge mit dem Lastenfahrrad gewerblich fährt. Das ist ja Quatsch. Aber in der Stadt gibt es eben so diese vielen Kleinverkehre, wo wir interessanterweise auch, wir haben das Jahr 2025 und egal, wen man fragt, niemand kann einem die Frage beantworten, welche Transportvolumina haben wir denn eigentlich in den Städten? Was für Verkehre finden da genau statt? Also Logistikverkehre, was für Wirtschaftsverkehre? Wie groß sind die? Und wir sind im Jahr 2025 immer noch sehr, sehr blind, wenn es darum geht, zu wissen, was eigentlich an Logistik in unseren Städten stattfindet. Und das ist auch erstaunlich und das ist auch einer der Punkte, wo man als Gesellschaft zeitnah mal ran muss.
Okay. Also du hast schon in der Vorstellung vorhin erklärt, wie dein Werdegang war. Man kann sagen, du hast ein gutes Stück deines Lebens dem Lastenrad verschrieben und bist jetzt ja eigentlich sogar noch mal ein Stück weitergegangen. Du bist Co-Founder, Mitgründer von Aurasys. Was macht ihr als Startup? Was ist euer Ziel? Was ist euer Produkt?
Also auch als Aurasys sind wir Pioniere in der Automatisierung von Lastenfahrrädern. Dockt sich an das an, was ich vorhin meinte, man muss diese Fahrzeuge von der Zukunft her denken. Und es wird nicht mehr lange dauern, dass ein Waymo auch in oder irgendein anderer Autodienstleister in deutschen Städten durch die Gegend fährt. Und eine Fahrradbranche, die sagt, ein Fahrrad ist ein Fahrrad und darf nur pedaliert werden, bleibt dann halt einfach hinten dran. Weil die Nutzer sind halt faul. Auch wenn die gerne Fahrrad fahren wollen, wenn das Wemo direkt vor ihrer Haustür hält und sie zum Bikesharing 500 Meter zur nächsten Station laufen müssen, ist es klar, was sie machen. Und deswegen haben wir damals an der Uni Magdeburg unsere ersten Projekte gestartet mit dem Thema, wir wollen das Bikesharing autonom gestalten. Ich kann mir das Fahrrad zu mir rufen, dann fahre ich selber. Ist ein sehr dickes Brett, was man da bohrt. Und deswegen arbeiten wir hier gerade im Consulting-Bereich, machen Machbarkeitsstudien, betreuen Partner dabei. Was kann man überhaupt machen? Was sind die Potenziale dahinter, um überhaupt erstmal darzustellen? Diese Alternativen gibt es und die haben Potenzial. Und parallel haben wir für Logistikanwendungen, zum Beispiel Postzustellung, Lastenfahrräder und kontaktloser Schiebehilfe entwickelt, wo ich die als normales Lastenfahrrad einsetzen kann für die längeren Distanzen in der Stadt oder dann eben in Schrittgeschwindigkeit mir einfach hinterherfahren lassen kann, wo ich bei hohen Stoppdächten dieses ständige Auf- und Absteigen aufs Lastenfahrrad oder in das Postauto einfach weglasse. Dadurch Zeit spare, Ökonomie verbessere und insgesamt dazu beitrage, dass wir bessere Logistik und bessere Städte haben.
Also wir reden schon auch von Fahrrädern, die dann alleine fahren.
Wir reden aktuell von Fahrrädern, die dir hinterherfahren. Das ist das, was wir gerade pilotiert haben. Da bist du als Fahrer weiterhin der Fahrer. Wir nennen das halt den kontaktlosen Schiebehilfe, das ist Schrittgeschwindigkeit, das fährt einfach dir hinterher. Und wenn es
Okay.
dazwischen hüpft, dann stoppt es.
Ja, als Logistiker sagt man, okay, kenne ich von Jungheinrich vielleicht, ne? Da kenne ich es als Kommissioniergerät, da fährt der Stapler halt vor mir her, hinter mir her, neben mir her und ich spare mir das Aufsteigen, Absteigen, Aufsteigen, Absteigen, wo wahrscheinlich jeder Postbote sagt, genau, das macht mir die Knie kaputt oder was auch immer. Ne? Okay.
Genau, und ein paar Innovationen kann man auch manchmal von innen nach außen übertragen.
Okay, also das heißt, ihr seid da auch so ein bisschen ergebnisoffen, höre ich raus. Ihr seid noch sehr früh dran. Du sagst Pionier, du sagst jetzt nicht, hier ist die Homepage, da ist das Produkt, sondern ihr seid da auch noch offen. Du kannst jetzt nicht genau sagen, was ihr in 9 Monaten vielleicht für ein Produkt habt oder in 15 Monaten oder.
Also unser Produkt ist die Automatisierung der Lastenfahrräder. Wir können das mit verschiedenen Lastenfahrrädern automatisieren und auch für diese verschiedenen Use Cases.
Okay.
Wir machen das und alle, die so ein Lastenfahrrad brauchen als Pilotfahrzeug, Erprobungsfahrzeug, die können sich sehr gerne bei uns melden.
mit Blick in deinen Lebenslauf. Du hast 6 Jahre an der Universität in Magdeburg geforscht und gearbeitet. Jetzt hast du gerade erzählt, du hast dich bis Co-Founder mit Aurasys, hast dich dort dann selbstständig gemacht. Nochmal ein ganz anderes Gebiet. Wie kam es zu dem Wechsel der Perspektive?
Ich habe an der Universität schon immer sehr selbstständig gearbeitet. Also alle Projekte, die ich organisiert und geleitet habe, waren von mir beantragt oder mitbeantragt. Also es war schon immer so ein bisschen selbstständiger mit staatlich finanziertem Schreibtisch. Und irgendwann kommt man zu diesem Punkt festzustellen, Uni ist geil, aber man hat an vielen Stellen kein Erkenntnisproblem mehr, sondern ein Umsetzungsproblem. Und an vielen Stellen von nachhaltiger Mobilität, nachhaltiger Logistik haben wir kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Und das ist das, was mich jetzt auch mehr reizt.
Okay, das heißt, du gehst es an, packst an.
Raus aus der Forschung, rein in die Praxis, so ein Stück weit dein Credo, um dem Lastenrad dann in der nahen und fernen Zukunft einen entsprechenden Stellenwert in unserem Stadtbild, in unserer Gesellschaft dann halt eben zu geben, um es halt eben dann umzusetzen. Richtig verstanden?
Genau. Das, was mich antreibt, ist dafür zu sorgen, das klingt total langweilig, aber das ist ein ziemlich dickes Brett, dafür zu sorgen, dass die Dinge halt einfach ein Standard werden in der Logistik, im Gewerbeeinsatz, dass wir eben eigentlich gar nicht mehr groß darüber reden, ob man sich ein Lastenfahrrad gekauft hat oder nicht, sondern eher nur darüber spricht, ob man sich jetzt ein Peugeot oder Mercedes als Van hingestellt hat. Genau darüber müssen wir früher oder später halt auch bei Lastenfahrrädern sprechen. Das ist ein ganz normales Fahrzeug wie alle anderen.
Okay. Da kommt dann gleich die nächste Frage, nämlich das Schwierigste wahrscheinlich. Wie gelingt es, dass Lastenräder stärker in der professionellen Logistik genutzt werden? Du sagst ja, Erkenntnisgewinn, daran mangelt es nicht. Was sind denn die Erkenntnisse, was sind denn deine Thesen? Wie gelingt es euch? Wie geht ihr es an? Oder wie geht man das als Gesellschaft auch an?
Es gibt nur zwei Hauptarbeitsfelder dafür. Das eine ist die Radlogistikindustrie. Da gibt es so zwei Punkte, die immer noch verbesserungsfähig sind. Das eine sind natürlich wirklich robuste, verlässliche, dauerfeste Fahrräder mit niedrigen Wartungskosten. Da sind die führenden Hersteller jetzt auch dran und haben mittlerweile richtig überzeugende Produkte da. Aber in der Anfangsphase gab es einfach viele Startups, die mit Entwicklungsbudgets, wo man bei den großen Automobilisten teilweise nicht mal den Vorstand, also ein Vorstandsmitglied bezahlen kann im Jahr, geile Fahrzeuge hingestellt haben, aber eben teilweise die Dauererprobung dann auf der Straße stattfinden musste und nicht in riesengroßen Prüf- und Testverfahren. Das Problem löst sich jetzt und das war, dass die Branche jetzt im Parallel mit hochziehen muss, hinter sich bundesweite Vertrieb- und Wartungsstrukturen. Aber das ist halt auch so ein Stück weit so ein Henne-Ei-Problem. Kann ich auf einmal ein System hinstellen, was man in der Automobilindustrie kennt, wenn es noch nicht die Nachfrage gibt, sondern Nachfrage und Service-System müssen eben ein bisschen beidseitig wachsen.
Außer die Automotive-Industrie hätte Bock drauf, das auch anzubieten, oder? Dann hätten sie ja eigentlich die Strukturen.
Es gibt starke Partner natürlich auch aus der Automotive-Industrie, die in den Lastenradmarkt und insbesondere in den Herstellermarkt reingegangen sind. Und auch mit natürlich nicht wenig Geld, aber tatsächlich so ein bundesweites Vertriebsnetz aufzubauen, wenn du nicht selber OEM bist, die meisten, die reingegangen sind, sind nicht selber OEM, ist ein finanzieller Riesenaufriss. Und die zweite Seite ist tatsächlich politische Rahmenbedingungen. Also das, was wichtig ist, ist von der Politik das eindeutige Signal und die eindeutige Politik dazu, dass Radverkehr, dass Radlogistik in den Städten ein Beitrag dazu ist, Klimaziele, Verkehrsziele, Nachhaltigkeitsziele zu erzeugen und dass man diese Branche Fahrrad wirklich auch als Wirtschaftsfaktor wahrnimmt. Die Fahrradbranche, die Lastenradbranche trägt massiv zu Arbeitsplätzen in Deutschland bei. Das ist wirklich ein Jobmotor. Und auch der muss gesichert werden. Und Fahrräder und Lastenfahrräder werden großteils hier noch in Deutschland produziert, montiert und entwickelt. Und da haben wir ein hervorragendes Startup-Ökosystem, das gilt es auch zu fördern und nicht nur die Automobilindustrie. Und das Zweite ist Kommunen. Kommunen, also Städte, machen die Verkehrsplanung. Und Verkehrsplanung ist Marktgestaltung. Einfach gesprochen, wenn ich nur große vierspurige Straßen baue und sonst nichts, dann kann ich nur mit großen Autos dort langfahren. Wenn ich Straßen baue und Fußwege und Radwege und das alles auf gleichem Qualitätsniveau, dann habe ich halt wirklich auch eine Wahlfreiheit. Und dann kann ich wirklich erst schauen, wie der Markt sich entwickelt, was der Markt wirklich will. Und da müssen Kommunen und Städte wirklich deutlich stärker darauf achten, dass sie wirklich Marktgestaltung machen, also wirklich faire Wettbewerbsbedingungen für die unterschiedlichen Transportmittel erzeugen.
Okay, vielen Dank. An der Stelle hast du ja auch ein gewisses, na, Mitspracherecht nicht, aber du bist engagiert, du bist Mitglied im Beirat für Radverkehr beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Was ist da konkret deine bzw. eure Aufgabe im Beirat und welche Auswirkungen hatte auch der Regierungswechsel, den wir jetzt gerade vor einiger Zeit in Deutschland hatten, der, nennen wir das mal, zumindest nach außen betrachtet, dem Nachhaltigen nicht ganz zugewandt war.
Ich fange mal am Anfang an. Die Aufgabe des Beirates ist es, tatsächlich das Ministerium im Bereich Radverkehr zu beraten durch seine Fachexpertise. So ist es zusammengestellt aus Verbänden, Wissenschaftsorganisationen, die tatsächlich eine relativ große Vielfalt abdecken und jetzt nicht nur Fahrradwirtschaft, sondern natürlich auch zum Beispiel Anwender, Verkehrssicherheitsrat und ähnliches. Da geht es wirklich darum, wie kann man Radverkehr fördern, entwickeln und gestalten. Und einer der Aufgaben ist zum Beispiel eben auch das Förderprogramm Nationaler Radverkehrsplan. Das ist zum einen die politische Leitlinie, wo soll der Radverkehr sich hinentwickeln, die zu evaluieren. Und B gibt es dazu eben ein Förderprogramm, das eben mit zu gestalten und mit zu realisieren. Was die tatsächliche Auswirkungen auf den Beirat angeht. Wir hatten seit der Bundestagswahl keine physische Sitzung. Die steht jetzt erst wieder an. Deswegen bin ich da gespannt, wie konkret die Auswirkung auf die Sitzung ist. Was man aber leider feststellen muss, ist, dass das Thema Radverkehr insgesamt in der neuen Regierung eine untergeordnete politische Priorität darstellt. Wenn man den Koalitionsvertrag reinschaut, kommt es genau einmal drin vor. Und das ist für ein Transportmittel und Verkehrsmittel, was, wie gesagt, jede Person eigentlich, jeder Haushalt in Deutschland zu Hause hat, deutlich zu wenig.
Okay, das siehst du da noch Nachholbedarf sozusagen oder ein Anknüpfen an die letzten Jahre, wo es, glaube ich, etwas höher gewichtet wurde, ne?
Also, ich sehe da Nachholbedarf und ich sehe da auch da diesen Punkt fairer Wettbewerb. Es wird jetzt wieder die ganze Zeit, oh, die deutsche Automobil, die deutsche Automobil, die deutsche Automobilindustrie. Ja, die ist wichtig, die schafft Jobs. Aber es wäre wichtig, wenn die Politik sich auch mal in gleicher Vehemenz dann auch um die deutsche Fahrradindustrie, um die deutsche Lastenradindustrie kümmert. Das wäre tatsächlich mal wichtig. Dann hätten wir wirklich eine Fairness zwischen den Verkehrsträgern. Und dann kann man auch mal Schiene und andere mit einbeziehen, aber dort mit gleichem Maß zu messen und nicht immer dieses eine Transportmittel zu bevorzugen, das wäre wirklich wertvoll, um faire Wettbewerbsbedingungen herzustellen.
Okay. Also vielen Dank für deinen Einblick ins Thema und so ein bisschen, du hast gegliedert, du hast es eingeordnet. Jetzt machen wir das Feld nochmal etwas weiter. Du hast dich in deiner Doktorarbeit schon mit Städteplanung, Stadtplanung beschäftigt. Jetzt auch kurz, welche Stadt sollte man denn besuchen, um zu erleben, wie ein gelingender Fahrrad-, Lastenrad- Verkehr aussehen kann. Wo gibt es denn Leuchtturmprojekte oder wo gibt es denn Städte, die das richtig gut machen? Vielleicht auch nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus.
Also da, wo man tatsächlich gerne Urlaub macht, Frankreich, Paris ist ein wirklich hervorragendes Beispiel, wie man eine Stadt so gestalten kann, dass man sich dort gerne aufhält, dass man dort auch sagen kann, ich lasse meine Kinder auch mal wieder auf der Straße spielen, wo man auf einmal wieder auf der Straße sich auch unterhalten kann und wo die Luft deutlich besser geworden ist. Und analoge Beispiele findet man zum Beispiel in Brüssel, in Gent, die da wirklich steht, das sind die lohnen einen Ausflug. Nicht nur um Lastenfahrräder zu sehen, sondern um halt einfach mal entspannt mehrere Stunden durch eine Stadt laufen zu können und nicht Angst davor zu haben, dass man umgefahren wird. Dafür sind diese Städte wirklich hervorragend. Und wenn man nicht ganz so weit wegfahren will, Hamburg macht aktuell tatsächlich eine relativ gute Politik an dieser Stelle. Sonst haben die meisten Städte in Deutschland leider da nachgelassen, dafür zu sorgen, dass man Straßen bekommt, Straßen in die öffentlichen Räume, in denen Menschen sich gerne wieder aufhalten können und nicht nur Autos abstellen.
Mir fällt beim Thema Fahrrad und Stadt fällt mir als erstes die Studentenstadt Münster ein. Aber das bezieht sich dann wahrscheinlich deutlich weniger auf Lastenräder. Ne? Das ist halt eben Fortbewegungsmittel für Studenten. Ist mega ausgebaut für Fahrräder, aber wahrscheinlich der Use Case ergibt sich an der Stelle da nicht zwingend, oder?
Also Münster hat Radlogistik, Münster hat eine hohe Radverkehrsnutzung. In Münster kommt es dadurch, dass es halt so diese schöne Altstadt hat. Aber das hat Münster schon lange. Und wenn man sich aber, Münster ist es ein bisschen da so ein Einzelfall in Deutschland, der aber auch tatsächlich über die letzten Jahre jetzt gar nicht so viel Dynamik gezeigt hat. Wenn man sich die Städte anschaut, die tatsächlich auch eine Dynamik gezeigt haben in der Veränderung, dann ist es Gent, dann ist es Brüssel, dann ist es Hamburg. Ja, und insbesondere in Paris. Die zeigen, es geht, man kann eine Stadt umgestalten und am Ende sind eigentlich alle happier als vorher.
Interessanter Aspekt. Also, wenn ihr mal in Paris seid, schaut gerne mal aus dem Blickwinkel da drauf. Ne? Es klingt halt eben, wie gesagt, wie wir eingangs gesagt haben, es wird nicht so wirklich wahrgenommen als Logistik, Transportmittel, als genereller nachhaltiger Verkehrsteilnehmer. Ne? Und wenn man sich dann halt eben die Frage stellt, wie soll es denn auch gehen? Oder dann halt eben bei den Beispielen, die du gerade genannt hast, sich einmal anzuschauen, wie es denn gehen kann, ist ja dann schon mal ein spannender Perspektivwechsel, den man an der Stelle machen kann. Ganz am Ende unseres Podcasts stellen wir unserem Gast immer eine obligatorische letzte Frage. Die wollen wir natürlich auch gerne dir stellen, bevor wir dann zum Ende kommen. Wenn du deinen Weg betrachtest, den du in deinem Lebenslauf gegangen bist, mit dem Thema, mit der Passion, die du dafür hast, gibt es ein Medium, keine Ahnung, ein Buch, ein Podcast, einen Film, eine Person vielleicht auch, die dir die Inspiration gegeben hat, diesen Weg so zu gehen, wie du ihn gegangen bist? Hast du da eine Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ich habe jetzt leider nicht die eine feststehende Empfehlung, aber um bei dem Bild von Stadt zu bleiben, es gibt von Jan Gehl das hervorragende Buch Städte für Menschen, was die Prinzipien darstellt, wie man Städte so gestalten kann, dass Menschen sich darin aufhalten wollen und dass der Grad dessen, was eine gute Stadt ist, also eine gut gestaltete Stadt sich einfach daran misst, wie lange sich Menschen im öffentlichen Raum, also auf Straßen und Plätzen, aufhalten. Und wenn man sich einfach das bewusst macht, dann stellt man fest, da liegt in vielen deutschen Städten noch viel Arbeit vor uns, dahin zu kommen, dass wir Städte haben, wo wir uns halt auch wirklich gerne aufhalten.
Super. Vielen lieben Dank. Packen wir natürlich unten in die Shownotes rein. Genauso wie wir dich in die Shownotes mit deinem LinkedIn-Profil reinpacken, sodass man Kontakt zu dir aufnehmen kann, wenn man da vielleicht die eine oder andere Frage gerade in dem Stadium, in dem ihr euch befindet, dann halt eben mal stellen möchte. Beispielsweise, ja, fand ich gut vom Podcast her, aber wie können wir das bei uns machen? Ich denke, da habt ihr ein paar kreative Ansätze und könnt dem einen oder anderen an der Stelle helfen, insofern die Einladung, da gerne auf euch zuzugehen. In diesem Sinne, vielen Dank für dein Vorbeikommen, für alles das, was du zum Lastenrad mitgenommen hast, welche Bedeutung das in der Wirtschaft speziell dann für uns auch in der Logistik haben kann, haben könnte, welche Möglichkeiten es gibt, Use Cases, wir haben es durchgesprochen, aber halt eben auch, was bis dahin noch alles passieren muss, damit wir genau dorthin kommen. Wir werden es weiter beobachten, werden weiter in Kontakt mit dir bleiben und wer weiß, vielleicht können wir ja in 2, 3 Jahren mal ein sehr positives Update dazu ziehen im Podcast und haben uns auf dem Thema dann entsprechend stark weiterentwickelt. Insofern, dir vielen lieben Dank fürs Vorbeikommen, euch vielen lieben Dank fürs Zuhören bis zum Ende. Wie gesagt, wir haben alles in den Shownotes und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank und ciao, ciao.
Ciao.
Macht's gut.